Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz, hallo. Lehrermangel ist in vielen Bundesländern ein großes Problem. Aktuell verschärft sich das Ganze noch dadurch, dass Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, teilweise zu Hause bleiben. Und um dem Ganzen zu begegnen, werden häufig Quereinsteiger eingesetzt. Wir gucken gleich genauer auf die Zahlen und wir sprechen auch über eine Studie, die Quereinsteiger mit klassisch ausgebildeten Lehrkräften verglichen hat. Außerdem gleich ein Thema bei uns: Elektromusik im Schulunterricht und ein Interview dazu, welche Bedeutung die Raumgestaltung und Architektur an Unis für gute und zukunftsorientierte Lehre hat. Das neue Schuljahr hat in den meisten Bundesländern angefangen und die Personalsituation ist angespannt. Das war vorher auch schon so, aber durch Corona fallen jetzt eben nochmal zusätzlich Lehrkräfte aus. Das Schulportal hat eine aktuelle Abfrage gemacht und hat herausgefunden, dass bundesweit zum Schulstart 36.000 offene Lehrstellen besetzt werden müssen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel waren vor 10 Tagen noch 8.000 Stellen zu besetzen, in Baden-Württemberg waren es 6.000 und Berlin hat zum Schulstart 2.500 Lehrerstellen ausgeschrieben. Um dieses Problem jetzt in den Griff zu kriegen, setzen viele Bundesländer auf Quer- und Seiteneinsteiger und auch da hat das Schulportal nachgefragt. In Berlin sind das 40% der Neueinstellungen, in Brandenburg und Mecklenburg sind 30% Quereinsteiger, in Westdeutschland ein bisschen weniger, zum Beispiel 6% in Niedersachsen. Dass jetzt generell so viele Quer- und Seiteneinsteiger an die Schulen kommen, das finden viele auch problematisch und kritisieren da zum Beispiel die mangelnde Qualifikation. Ob an diesem Vorwurf überhaupt was dran ist, das kann ich jetzt besprechen mit Dirk Richter von der Uni Potsdam. Der hat in einer Studie Quereinsteiger mit klassisch ausgebildeten Lehrkräften verglichen. Hallo, Herr Richter.
Guten Tag, hallo.
Man hört häufig Kritik oder Sorge, dass mit den Quereinsteigern die Qualität der Lehre sinkt. Ist das dann berechtigt aus Ihrer Sicht?
Nun, diese These wird häufig in den Raum gestellt, aber empirisch belastende Daten gibt es dazu nicht. Man weiß letztlich gar nicht, wie gut sich Quereinsteiger im Unterricht schlagen. Und unsere Studie hat jetzt versucht herauszufinden, wie sich die Kompetenzen von Quereinsteigern von regulären Lehrkräften unterscheiden.
Wie genau haben Sie das da verglichen, klassisch ausgebildete Lehrkräfte mit Quereinsteigern?
Nun, wir haben in einer Gruppe von Referendaren Kompetenztests eingesetzt und geprüft, wie sich Quereinsteiger und regulär ausgebildete Referendare beispielsweise in ihrem Wissen oder auch in ihrer Motivation und in ihrer Selbstregulation unterscheiden.
Und das Ergebnis?
Ja, das Ergebnis ist, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und das war für uns ganz besonders überraschend, da wir doch davon ausgegangen sind, dass regulär ausgebildete Lehrkräfte einfach durch ihr Studium mehr fachdidaktische Kompetenzen mitbringen, als das Quereinsteiger tun sollten. Und wir haben gesehen, dass Quereinsteiger insbesondere im pädagogisch-psychologischen Wissen Nachteile mit sich bringen und dort eben weniger Wissen haben als regulär ausgebildete Lehrkräfte. Aber in anderen Bereichen sieht das ähnlich aus, also beispielsweise weisen Quereinsteiger und regulär ausgebildete Lehrkräfte ähnliches fachliches und fachdidaktisches Wissen in Mathematik auf. Auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind ähnlich oder auch die Motivation für das Unterrichten. Ganz interessant ist auch, dass Quereinsteiger eine deutlich günstigere Ausprägung in der beruflichen Selbstregulation aufweisen. Das heißt, dass Quereinsteiger besser in der Lage sind, mit ihren Ressourcen hauszuhalten und sie sind häufiger als sogenannter Gesundheitstyp klassifiziert. Das sind also Personen, die gut in der Lage sind, sich zu engagieren, aber auch in schwierigen Situationen zurückzunehmen und mit ihren Kräften hauszuhalten.
Mhm. Sie haben jetzt gesagt, Nachteile haben die Quereinsteiger vor allem beim pädagogisch-psychologischen Wissen. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Also was bedeutet das dann möglicherweise auch für den Unterricht?
Nun, wir haben verschiedene Aspekte des pädagogisch-psychologischen Wissens untersucht. Dazu gehört beispielsweise das Wissen darüber, wie man eine Klasse organisiert und führt, oder auch das Wissen darüber, welche Unterrichtsmethoden eingesetzt werden können und welche geeignet sind für den Unterricht. Und insbesondere im Wissen über die Methoden gab es hier geringere Werte. Wir wissen, dass dieses pädagogisch-psychologische Wissen auch wichtig ist für die Gestaltung von Unterricht und dann letztlich auch für den Lernerfolg der Schüler. Aber ob sich der Unterricht letztlich unterscheidet von Quereinsteigern und regulären Lehrkräften, lässt sich mit unserer Studie noch nicht sagen, weil wir lediglich das Wissen und die Überzeugung der Personen befragt haben, aber nicht in den Unterricht selbst hineingeschaut haben.
Das heißt also, es könnte sein, dass jemand sehr guten Unterricht macht, obwohl er eigentlich keine Ahnung davon hat, wie man guten Unterricht macht.
Das wäre möglich und wäre zu überprüfen. Andere Studien legen nahe, dass das Wissen durchaus wichtig ist, aber genau wissen wir es eben hier für die Gruppe noch nicht.
Wenn jetzt ein zentrales Ergebnis Ihrer Studie ist, dass die Unterschiede zwischen Quereinsteigern und klassisch ausgebildeten Lehrkräften eigentlich gar nicht so groß sind, dann könnte man ja auch sagen, wo ist denn dann das Problem, wenn man jetzt quasi alle offenen Lehrstellen mit Quereinsteigern besetzt? Würden Sie auch sagen, kann man eigentlich machen?
Nun, in unserer Studie haben wir lediglich Quereinsteiger untersucht, die einen Vorbereitungsdienst, also das Referendariat, absolvieren. Und diese bringen in der Regel ein Studium von zwei Fächern mit und sind deshalb auch sehr gut fachlich gerüstet. Die Personen, die heute häufig als sogenannte Quereinsteiger eingestellt werden, sind auch Personen, die zum Teil gar nicht das Fach oder zwei Fächer studiert haben, die zum Teil eine Ausbildung gemacht haben. Da muss man noch genauer schauen. Das heißt, die Gruppe der Quereinsteiger ist gar nicht so homogen, wie wir uns das vorstellen, sondern sie ist sehr, sehr heterogen. Und gerade in Zeiten des großen Lehrermangels, wie er jetzt zum Beispiel in NRW herrscht oder auch in Berlin oder anderen ostdeutschen Bundesländern, da werden immer mehr Personen eingestellt, die gar nicht die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, die Person hatten, die an unserer Studie teilgenommen haben. Also da muss man genau differenzieren und gerade die Personen aus den letzten Jahren weisen in der Regel weniger fachliche Kenntnisse auf als die Personen, die wir damals noch vor 10 Jahren in der Studie untersucht haben.
Sagt Dirk Richter, Professor für erziehungswissenschaftliche Forschung an der Uni Potsdam. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Was ihre Motivation angeht, das haben wir gerade im Interview gehört, da nehmen sich Quereinsteiger und klassisch ausgebildete Lehrer nichts. Und ein gutes Beispiel für Motivation, das hören wir jetzt, nämlich von Musiklehrer Benjamin Laudin. Den hat gestört, dass die Musik, die im Unterricht behandelt wird, nicht so richtig Schritt hält mit den Entwicklungen in der Musikbranche und vor allem nicht mit den Interessen der Schüler. Deshalb hat er sich zusammen mit DJs hingesetzt und eigenes Lernmaterial entwickelt. Der Beitrag von Linda Ebner.
Für Benjamin Laudin ist die Musik in einem ständigen Wandel. Wenn über klassische Musik, Opern, Jazz und populäre Musik gesprochen wird, dann doch bitte auch über elektronische Musik, findet der Musiklehrer aus Lübeck. Er unterrichtet an der Holstentor-Gemeinschaftsschule in Lübeck und will seine Schülerinnen und Schüler bei ihren aktuellen musikalischen Interessen abholen. Die bringen schon einiges an Expertise mit.
Da sind sie eigentlich immer die Profis, weil die immer wirklich gerade genau wissen, was angesagt ist. Aber das ist halt eben auf der anderen Seite auch gerade diese Tür, mit dem man sie halt einfach bekommt. Dass man sagt, so kennt ihr bestimmt alle David Guetta, Robin Schulz, und jetzt schauen wir einfach mal diese Musik, die ihr eigentlich täglich konsumiert, wo kommt die denn eigentlich her?
Doch allein mit der Musik lässt sich noch kein Fachunterricht bestreiten. Kurzerhand entschied er sich deshalb noch, ein Lehrheft zu entwickeln.
Die Idee kam so, dass ich selbst für meinen Unterricht recherchiert habe, was es denn zu diesem Thema eigentlich alles gibt, und ich dann festgestellt habe, dass doch in vielen Materialien dieses Thema ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Und habe mir dann gedacht, Mensch, da müsste es eigentlich auch deutlich aktuelleres Material geben. Und so kam es dann, dass ich die Idee hatte, so ein Heft zu entwerfen.
Dafür hat er zusammen mit verschiedenen DJs und Labelchefs aus ganz Deutschland gearbeitet. Darunter auch Felten Döring, Chef des Berliner Hauslabels Katermucke.
Es ist schön, dass elektronische Musik den Weg in den Unterricht gefunden hat. Das wäre zu meiner Zeit nicht möglich gewesen. Einer musste damit anfangen, und bestimmt kommen noch mehr, die das Thema Musik, Tanzen, Bewegung und Geschichte zusammenbringen und das auch im Unterricht erläutern werden.
3 Jahre hat es gedauert, das Schulheft für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 zusammenzustellen. Das Lehrbuch sei aber auch für Lehrkräfte konzipiert, sagt Benjamin Laudin.
Das Gute an diesem Heft ist eben, dass es Arbeitsblätter gibt, natürlich für die Kinder, aber es auch alles didaktisch und methodisch aufbereitet ist, sodass die Lehrerinnen und Lehrer sich das einfach nochmal durchlesen können. Es gibt zu allen Aufgaben auch Lösungsansätze. Also selbst jemand, der da irgendwie gar nicht in dieser Materie drin ist, kann auf jeden Fall mit diesem Heft etwas anfangen.
Annika Schnabel ist selbst DJ, nennt sich Bibetta und kommt aus Berlin. Auch sie taucht in dem Schulheft auf und findet es ganz wichtig, dass dieses aktuelle Musikgenre im Unterricht vermittelt wird. Sie kann sich nämlich noch genau an ihre Schulzeit erinnern.
Ich musste mich nämlich daran zurückerinnern, wie mein damaliger Musiklehrer und Schülern übers Wochenende Operetten hören als Hausaufgabe aufgab und uns dabei auch noch erzählte, wie sehr er selbst Operetten in unserem Alter verabscheut hat. Aber da müssten wir nun halt durch. Also umso schöner zu sehen, dass der Musikunterricht heutzutage in der aktuellen Zeit angekommen ist. Denn elektronische Musik ist ein sehr spannender und facettenreicher Bereich, der mittlerweile überall gegenwärtig ist.
Und genau das will Musiklehrer Benjamin Laudin vermitteln. Spannenden Musikunterricht. Ganz nah an der heutigen Musik und den heutigen Charts. Denn die sind voll von elektronischer Musik, die auch Einflüsse aus anderen Musikrichtungen haben.
Das Gute ist eben halt gerade, finde ich, in der elektronischen Musik, dass man ganz viele Crossover-Stile halt eben auch hat. Und dass man jetzt halt einfach nicht nur sagt, so naja, Techno, das ist jetzt halt einfach nur bum, 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 sondern dass man eben auch sagt, es gibt wirklich verschiedene Arten von elektronischer Musik. Kooperation mit klassischer Musik oder mit Jazzmusik.
Auch DJ Bibetta hat in ihrem Song Herr Kapellmeister einen Ausschnitt einer Operette mit eingebunden.
Am Tag der Produktion habe ich während meiner Studio-Session nach einer spannenden Idee gesucht und einfach mal blind in mein Plattenregal gegriffen. Und es handelte sich um eine Operette. Und einen Teil dieses Vocals habe ich dann in meine Produktion einfließen lassen und dies mit einer live eingespielten Tuba ergänzt, und heraus kam der Herr Kapellmeister.
Ein Moment, Herr Kapellmeister, das war noch nicht klar.
Linda Ebner über elektronische Musik im Unterricht. Hier in Deutschland darf gerade in Corona-Zeiten zwar nicht gesungen werden, aber immerhin findet der Unterricht, auch der Musikunterricht, wieder vor Ort in den Schulen statt. In Mexiko ist das anders. Da steht der Schulstart jetzt vor der Tür, allerdings werden die Kinder zu Hause bleiben. Und der Distanzunterricht in Mexiko ist mit ganz besonders großen Herausforderungen verbunden. Anne Dämmer.
Mexikanische Schüler werden nach den Sommerferien vorerst nicht in die Schule zurückkehren. Ab dieser Woche sollen sie über das Radio und Fernsehen unterrichtet werden, eine Alternative. Denn laut offiziellen Zahlen haben nur 56% der Mexikaner Zugang zum Internet. 93% verfügen hingegen über einen Fernseher. Die Kinder und Jugendlichen sollen erst mal bis Dezember auf diese Art und Weise lernen. Die Rede ist von 4.550 Sendungen im Fernsehen und 640 im Radio, die auch in 20 indigenen Sprachen produziert werden sollen. An Privatschulen werden die Kinder weiterhin mehrheitlich via Internet unterrichtet. Mit mehr als 60.000 Covid-Todesfällen liegt Mexiko im weltweiten Vergleich auf Platz 3.
Angesichts der Corona-Pandemie ist an Unis ja gerade eine ganz wichtige Frage, wie kann Distanzunterricht gut funktionieren, also digitale Vorlesungen und Seminare. Aber auch die Rückkehr zur Präsenzlehre wird vorbereitet an den Unis und auch in Sachen Präsenzlehre kann und muss man natürlich immer über Verbesserungen und neue Konzepte nachdenken. Einen Ansatz bietet da eine Publikation der Deutschen Universitätszeitung in Kooperation mit dem Zentrum für Hochschulentwicklung zur Raumgestaltung an Unis. Und da ist eben die These, dass die Architektur, die Einrichtung von Räumen eine ganz zentrale Rolle für die Lehre spielt. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Anne Prill vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Hallo Frau Prill.
Hallo Frau Schulz.
In der Publikation heißt es ja, die aktuelle Raumgestaltung an den Unis, die passt nicht so richtig zu dem, was und wie Studierende heutzutage lernen sollen. Was heißt das genau?
Das kann man, glaube ich, mit einem Blick in viele deutsche Hörsäle und Seminarräume ganz gut erklären. Was wir dort noch nach wie vor finden, sind beispielsweise Tischreihen, die fest sind, fest installierte Bänke in Hörsäle. Und diese Ausstattung und diese Einrichtung suggeriert immer noch doch stark den lehrerzentrierten Frontalunterricht. Das heißt im Prinzip, ich betrete als Lehrende oder als Studierende diesen Raum und der gibt mir ganz klar das didaktische Format vor, was ich dort machen kann, was dort stattfinden kann. Und schränkt damit auch die didaktische Vielfalt ganz schön ein. Das lädt dann weniger zum Experimentieren und zum Ausprobieren ein. Aber was wir beobachten, ist ja parallel eine Entwicklung in Richtung neue Lernsettings, die vor allem auch beeinflusst werden durch den digitalen Wandel in Lehre und Studium. Mhm. Also ich spreche beispielsweise von verstärkt Projektarbeit, problembasiertem Lernen oder auch forschendem Lernen. Und das sind alles Ansätze, bei denen das eigenständige Arbeiten immer mehr im Vordergrund steht. Das heißt, Wissen soll kollaborativ erarbeitet werden, neue Lösungsansätze gemeinsam gefunden, in der Gruppe, im Team und zwar auch außerhalb von Vorlesungs- oder Seminareinheiten in Selbstlernphasen. Und das Ganze kommt den Forderungen nach Zukunftskompetenzen. Das heißt, oder auch Future Skills werden sie genannt.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie die Raumgestaltung dann darauf hinwirken soll, was fällt dann darunter? Also geht es da nur um die Anordnung der Möbel oder fallen da auch noch andere, also tatsächlich richtig große architektonische Veränderungen drunter?
Ja, also um sich davon eine Vorstellung zu machen, finde ich es immer ganz wichtig, sich nicht gleich auf das Endprodukt zu stürzen, wie Sie es gerade schon sagten. Und nur in den Dimensionen zu denken, wir brauchen diese Möbel oder jenes Equipment, das Licht und die Farben und so weiter und das dann auch in allen Hochschulen gleich. Natürlich spielt das eine Rolle, aber so standardisieren oder pauschalisieren lässt sich das im Moment ebenfalls noch nicht. Ich arbeite aber auch in der Publikation mit dem Begriff Offenheit. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Gestaltungsaspekt und lässt sich eben mit diesem Begriff Offenheit ganz gut erklären. Das heißt, wenn wir von zukunftsfähigen Lernräumen sprechen, dann sind diese flexibel veränderbar. die lassen sich vielseitig nutzen. Es ist nicht nur ein Setting vorgegeben. Sie fördern auch Begegnungen, sie fördern Austausch zwischen ganz vielen Akteursgruppen. Und jetzt pragmatisch umsetzbar wäre das beispielsweise mit rollbaren Möbeln aus leichten Materialien, durch die man dann schnell zwischen Präsentations- und Gruppenarbeitsmodus wechseln kann.
In der Publikation heißt es ja, dass man in Deutschland das Thema noch nicht so richtig auf dem Schirm hat, also dass es da eher so vereinzelte Ansätze gibt.
Mhm. Die SRH Hochschule Heidelberg ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein pädagogisches Profil, was sie erarbeitet haben, auch räumlich funktionieren muss. Ich würde mal ganz kurz den Prozess erklären, sonst wird das nicht so ganz deutlich. Und zwar hat sich die SRH Hochschule Heidelberg 2012 hat sie das sogenannte Core-Prinzip, ihr neues pädagogisches Profil eingeführt, bei dem vor allem selbstgesteuertes Lernen und Teamarbeit und so weiter im Vordergrund standen. Und im Studienalltag wurde ganz schnell klar, diese neue Lehrstrategie passt überhaupt nicht zu unseren Lernumgebungen, beziehungsweise das passt einfach nicht zusammen, das funktioniert zusammen gar nicht. Und so haben sich verschiedene Stakeholder dann zusammengetan, um ein geeignetes Lernraumkonzept zu entwickeln, aber ohne, dass es jetzt eine One-Size-Fits-All-Lösung wird, sondern man hat sich das fakultätsspezifisch angeguckt. Und ganz wichtig war denen, dass schnell zwischen Präsentationsmodus und Kleingruppenarbeit gewechselt werden kann. Also gibt es nur noch rollbare Tische und Stühle, die ganz flexibel hin und her geschoben werden können. Und zusätzlich auch haben sie man nennt das auch Raum im Raum-Prinzip, eingeführt, indem man verschiedene Arbeitsflächen und Arbeitsplätze aber in einem Raum anbietet. Das sind dann Steharbeitsplätze in der einen Ecke, sag ich mal, und Sitzarbeitsplätze in der anderen. Und so ist das etwas dynamischer.
Das klingt jetzt natürlich alles super. Es ist ja aber auch so, dass Geld an den Hochschulen oft sehr knapp ist. Da herrscht häufig ein großer Sanierungsstau und es fehlt eben auch teilweise an dem Nötigsten, also überhaupt an guten IT-Geräten und so weiter. Hat da eine solche neue Raumgestaltung wirklich Priorität?
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, aber diese Ansätze zu zukunftsorientierter Lernraumgestaltung geht aus meiner Sicht auch weit über moderne Einrichtungen und sowas hinaus. Es geht jetzt nicht nur darum, schicke neue Möbel oder sowas anzuschaffen oder in den Seminarraum zu stellen. Und mir ist völlig klar, dass das auch mit Geld verbunden ist. Was mir wichtig ist, ist, dass das Thema strategisch betrachtet wird, dass das eine ganzheitliche Betrachtung verdient. Lernräume können sich sogar zu einem wichtigen Profilmerkmal entwickeln für die Hochschule. Damit kann sich der Stellenwert von Lehre in der jeweiligen Hochschule kann dort viel sichtbarer werden, viel erlebbarer werden. Und am Ende profitiert die komplette Hochschule davon. Also ich denke, Hochschultransformation oder Hochschulentwicklung, gerade jetzt in diesem Zeitalter, verdient eben eine ganzheitliche Betrachtung. Und da gehören die physischen Lern- und Arbeitsräume dazu.
Sagt Anne Prill vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Vielen Dank für das Gespräch. Wer im Ausland eine Ausbildung oder ein Studium gemacht hat und nach Deutschland migriert, der hat es häufig schwer, weil die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen ziemlich kompliziert sein kann. Heute hat das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse mit dem Ergebnis, dass vor allem im Pflegebereich die Zahl der Anerkennungen stark gestiegen ist. Da wurden im vergangenen Jahr über 15.000 Abschlüsse von Pflegekräften anerkannt. Das waren 49% mehr als das Jahr davor. Und sogar dreimal so viele wie 2016. Insgesamt wurden etwas mehr als 42.000 Abschlüsse anerkannt und der Großteil davon eben zwei Drittel aus dem Medizin- und Pflegebereich. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich heute dazu geäußert, hat gesagt, die Zahlen zeigten, dass das Anerkennungsgesetz, das seit 2012 in Kraft ist, wirkt. Es leiste einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftepotenzials in Deutschland, so die Meinung der Bildungsministerin. Das war Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Corso. Ein Thema ist da das Popkulturfestival 2020, das dieses Jahr komplett digital läuft. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.